Deutschland, 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 Deutschland. Ah, ich gebe es zu, ich bin immer noch ein bisschen hyped, denn Jens und ich waren live im Stadion bei der deutschen Nationalmannschaft. Yeah! Und damit hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und natürlich hallo Jens.
Hallo Nils. Wir müssen vielleicht dazu sagen, es war nicht die große Nationalmannschaft.
Indeed.
Es waren die Kleinen, um genau zu sein, es war die U19, aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis.
Zumal es bei der U19, anders als bei den Großen in Anführungszeichen, ja wirklich um was ging. Mhm. Aber vielleicht der Reihe nach. Jens, wie sind wir denn überhaupt ja dahin gekommen?
Wir haben ja vor einigen Monaten ein wirklich sehr interessantes Gespräch geführt mit dem DFB-Teammanager Dennis. Mhm. Die Folge könnt ihr gerne noch nachhören, das lohnt sich auch heute noch. Ja. Und wir haben mit ihm den Kontakt einfach in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal gehalten. Und er hatte damals schon gesagt, ach, wisst ihr was, wenn mal was ist, dann kommt mal rum. Entweder ich führe euch mal über den Campus oder wir schauen mal ein Spiel gemeinsam. Naja, und vor einigen Wochen kam dann eine Nachricht von ihm und er hat uns eingeladen, dass wir das entscheidende Spiel der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Österreich live und vor Ort schauen können.
Genau. Und die Ausgangssituation gestern war ziemlich eindeutig. Die U19 hatte zwei Spiele schon vorneweg. Eins gegen die Schweden, das ging 2-2 aus. Gegen die Griechen hat man 1-0 gewonnen. Und Österreich hatte parallel auch 4 Punkte geholt. Das heißt, Deutschland und Österreich waren punktgleich an der Tabellenspitze dieser kleinen Vierergruppe. Aber die Österreicher hatten das bessere Torverhältnis. Was gestern einfach hieß, die Deutschen mussten gewinnen. Denn nur das hat sie dann quasi berechtigt zur Teilnahme an der EM in Wales in diesem Sommer. Und gerade wenn man da so ein bisschen Einblick natürlich auch hat in das Team und rund um das Team, kann man sich vorstellen, da waren natürlich gestern alle richtig heiß und wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen, weil natürlich alle Lust haben, nach Wales zu fahren und dieses Turnier da zu spielen.
Absolut, ja.
Ja, und demnach war das spannend gestern.
Genau, und wir können es ja auflösen. Deutschland hat das Spiel gewonnen. 3-2, am Ende noch mal ein bisschen gezittert. Zuerst, ich glaube, was war so Mitte 30. 3-0 geführt. Ja. Dann fiel der Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit und kurz vor Schluss noch das 2-3 und dann wurde es tatsächlich auch noch mal eng. In der letzten Szene der Torwart mit vorne, der Österreicher im 16er. Ja. Also wie man sich das so vorstellt für einen spannenden Fußballabend.
Aber wir haben als Maskottchen, finde ich, ganz gut funktioniert, Jens,
ja,
oder?
Ja, ja, absolut. Das hat ja auch Teammanager Dennis auch dann zu uns gesagt. Als es dann 3-0 stand, kam er zu uns und sagte, ey, euch nehme ich auch mit nach Wales. So, also ihr seid die Glücksbringer, deswegen wir haben, Nils, die DFB U19 zum Sieg geführt. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ich finde auch. Also mit genau dem Gefühl bin ich auf jeden Fall nach Hause gefahren gestern. Alles richtig gemacht. Nein, und es war auch wirklich, muss man sagen, ein cooles Spiel. Also da in Frankfurt Dreieich, muss man sagen, ist auch einfach eine coole Anlage. Ja. Da trägt sonst die U21 der Frankfurter Eintracht ihre Spiele aus, meines Wissens. Wir haben übrigens auch Alex Meyer in der Halbzeit gesehen.
Alex Meyer, Fußballgott!
Genau, der sprang da irgendwie auch noch mit rum. Und das war wirklich schön gemacht dort einfach mal. Also war cool, da mal ein Spiel zu sehen, denn ich war vorher jetzt noch nicht da auf der Anlage. Und es war einfach auch ein cooles Spiel, weil die Deutschen natürlich wirklich gut waren und wie Jens schon sagte, haben 3-0 geführt, direkt vor der Pause allerdings dann das Gegentor kassiert und na, wie es halt so ist, dann ist natürlich psychologisch gleich wieder ein anderes Moment da und die Österreicher haben sich natürlich gedacht, ja, da geht doch noch was in der zweiten Halbzeit und haben es natürlich auch versucht und haben sich dann ja auch noch belohnt mit dem zweiten Tor. Zu mehr hat es dann aus deutscher Sicht Gott sei Dank nicht gereicht.
Ja, man hat aber auch dann in dieser zweiten Halbzeit nicht das Gefühl, dass Österreich dann eine Chance an die nächste reiht. Also ja, es gab den einen oder anderen vielversprechenden Abschluss, aber an so richtig knifflige Szenen bis zum 2-3 kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Also die Deutschen haben das schon gut, wie man so schön sagt, wegverteidigt und haben auch immer wieder, wie man so schön sagt, Nadelstiche nach vorne gesetzt.
Oh Gott.
Ja, und muss man auch sagen, also bester Spieler auf dem Platz, die Nummer 9, ja. Otto Stange, Mittelstürmer des HSV, hat auch beim HSV schon die ein oder andere Minute gemacht in dieser Saison, ist zum Beispiel beim 1:1 des HSV gegen den 1. FC Köln eingewechselt worden, hat da knapp eine halbe Stunde auch gespielt, also hat auch schon Bundesliga-Luft geschnuppert und gerade auch in so einem wirklich wichtigen Duell gegen einen Mitabstiegskandidaten dann da auch schon eine halbe Stunde gespielt. Also wie gesagt, vielversprechendes Talent, viel Wirbel gemacht, sich auch immer mal wieder auf die Außen fallen lassen. Schöne Grundschnelligkeit, ist auch immer mal an den Gegenspielern so vorbeigezogen und einmal ein bisschen Glück beim Abschluss gehabt, da stand er einfach gut. Aber den ersten hat er schon richtig schön da in die kurze Ecke genagelt. Das war schon ganz nice. Wie hieß das? Die Kirsche reingenagelt.
Die Kirsche eingeschweißt.
So, die Kirsche eingeschweißt. So.
Ja, man muss wirklich sagen, Stange war auffällig. Also ja. Das ist ja nicht immer so, dass dann Spieler so auffällig sind. Aber er durch seine Tore, aber auch so, seine Körperlichkeit, das fällt auch auf. Weil natürlich in der U19 jetzt noch nicht alle so Männer sind vom Körper her, sondern das ist natürlich dann oft auch so eine Mischung zwischen Mann und halt noch so ein bisschen jungenhaft. Das ist einfach so. Man denke auch an Jamal Musiala beispielsweise. Ne?
Wo ja, oder an Flo Wirtz vor drei Jahren oder so.
Oder ne? Lennart Kahl. Es ist halt normal in dem Alter, dass du einfach da noch nicht so ausgestattet bist, wie dann ein paar Jahre später, und das ist ja völlig legitim, aber das merkst du eben bei Stange auch, der hat schon einen richtigen Körper, den er auch einsetzen kann und er hat einfach auch schon diese Stürmer-Denke. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er durchaus auch hätte in die Mitte abspielen können, aber dann hat er halt auch den Abschluss gesucht, was auch okay war, weil es ein vernünftiger Abschluss war, aber ich glaube, von dem werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hören und sehen.
Ja, also war wirklich auch der ein oder andere wirklich sehr interessante Spieler dabei. Ja. Kapitän war Francis Onyeka, der Stammspieler ist beim VfL Bochum in der zweiten Liga, ausgeliehen von Bayer Leverkusen, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, dann so Mitte zweiter Halbzeit dann ausgewechselt wurde nach einem heftigen Zusammenprall mit dem österreichischen Innenverteidiger, aber der hat mir auch sehr gut gefallen und ich habe mir dann natürlich hinterher noch mal ein bisschen geguckt und auch vorher uns informiert über die Spieler. Da ist auch noch ein vom Karlsruher SC ein Stammspieler, Rechtsverteidiger, der auch, glaube ich, 24 Spiele schon gemacht hat für den KSC. Also wirklich auch schon Spieler dabei, die in der ersten und zweiten Bundesliga da zum Einsatz kommen.
Weißt du, wo, ich habe das nämlich nicht nachgeguckt, wo Polaire spielt, bei welchem Verein? Also der lief gestern auf mit der Nummer 20 bei den Deutschen. Den fand ich nämlich wirklich auch noch stark und auffällig.
Ja, das ist TSG Hoffenheim.
Ah ja, okay.
Aber kommt dort eher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Hat noch nicht den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Also zumindest laut transfermarkt.de. Da habe ich die ein bisschen gestalkt, die Spieler.
Mhm. Ja, cool. Und Jens, vielleicht abschließend, bevor wir dann jetzt auch zur Herrenmannschaft gleich kommen und den Spielen, die es da ja auch gab. Ist dir denn kommunikativ gestern irgendwie was aufgefallen? Wir sind ja nun auch, wenn wir bei sowas sind, natürlich im Auftrag des Stadionsprechers unterwegs.
Das ist selbstverständlich.
Na, also ist dir irgendwas aufgefallen?
Wir saßen ja direkt hinter der österreichischen Bank und da hat man schon immer wieder so dieses Pushen der Mannschaft mitgekriegt, dass das Trainerteam halt immer wieder die Mannschaft aufgebaut hat und auch, das ist uns ja auch direkt aufgefallen, ich meine, es stand 3:1 zur Halbzeit. Da gibt's möglicherweise auch Trainer, die dann vielleicht ein bisschen unzufrieden auf die Mannschaft reagieren. Aber nein, was ist passiert? Mit Abpfiff der ersten Halbzeit ist das Trainerteam zu jedem Spieler auf dem Feld noch hingegangen und hat die abgeklatscht und hat gesagt, hier, weiter Jungs und so weiter. Das fand ich bemerkenswert. Auf der anderen Seite, was man so von Christian Wörns, dem Trainer der U19, mitbekommen hat, war eigentlich...
War nicht so viel. Ich meine, wir saßen halt auch hinter der österreichischen Bank, muss man sagen. Das
ja,
heißt,
gut, aber das waren ein paar 20 Meter weg. Ja, oder
genau,
30,
aber wenn er jetzt lautstark immer zu ins Spiel eingegriffen hätte, hätten wir das auch gehört. Ja, ja. Also das stimmt. Ich habe ihn ganz am Anfang einmal irgendwie rufen hören, aber ansonsten war er relativ auffällig, unauffällig da als Trainer, was vielleicht auch ein gutes Zeichen ist, weil es dann einfach läuft, aber... Ich habe schon auch während des Spiels drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, ich meine, gerade junge Spieler musst du ja im Zweifel vielleicht ein bisschen mehr führen, auch während so eines Spiels. Aber das macht er nicht so viel. Also das ist zumindest auffällig, ohne das jetzt irgendwie zu werten. Aber das haben wir auf jeden Fall beide, glaube ich, gedacht, dass Wörns jetzt nicht so lautstark unterwegs ist. Was ja auch so ein bisschen zu ihm als Spieler passt. Also wenn ich die Interviews von damals erinnere, war er auch nie so der Lautsprecher.
Nee, das ist schon richtig. Ja, ist im Endeffekt kommt es ja, glaube ich, auch immer ein bisschen auf die Mannschaft an, die du hast. Und du hast halt schon, das hast du auch gemerkt, durch eben Onyeka, auch durch Stange, auch durch, finde ich, Mick Schmidtgens von Werder Bremen, der hinten, der Innenverteidiger, der ein Top-Spiel gemacht hat mit seinem Kollegen mit der Nummer 15. Die haben von hinten auch viel geführt. Die beiden haben von vorne auch viele Kommandos gegeben. Also da war schon viel Kommunikation auf dem Platz zu sehen. Und ich meine, das Spiel der Deutschen war ja auch vollkommen in Ordnung. Also so große Ausreißer gab es da ja auch nicht. Und das lief ja eigentlich schon ganz gut. Das Gegentor war ein bisschen unnötig, aber ansonsten hatten sie das Spiel ja eigentlich ganz gut auch im Griff. Deswegen, glaube ich, gab es da jetzt auch nicht so die Riesengründe einzugreifen, was er dann am Ende natürlich gemacht hat. Er hat nochmal personell eingegriffen, hat nochmal einen großen Innenverteidiger gebracht, um halt die möglichen Flanken da noch hinten rauszuköpfen. Aber ansonsten, ja, hast du es richtig zusammengefasst, er war schon relativ still.
Und letzter Punkt vielleicht noch, was uns auch aufgefallen ist, dafür, dass es gestern um die EM ging, dafür, dass es das Bruderduell ist, Deutschland gegen Österreich, ist ja immer Pfeffer drin, war das Spiel aufreizend fair. Man muss schon sagen, wenig Fouls. Also es hat selten gescheppert. Dafür sind wir auch nicht hingekommen, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Finden wir natürlich gut, dass sich die jungen Männer da nicht verletzen.
Ja.
Also es gab sogar ja zwei verletzungsbedingte Auswechslungen, aber das waren keine harten Fouls. Das waren dann eben Zweikämpfe,
Ja,
die
also
ein bisschen
Kopfballduelle,
schmerzhafter
ne?
waren. Ja, genau. Genau. Aber ansonsten muss man sagen, bis dann wirklich ganz zum Schluss, die Österreicher haben, ich weiß nicht, in der Nachspielzeit haben sie, glaube ich, das
Ja,
3-2 gemacht, ne?
Genau.
Ja, genau. Das heißt, und dann waren es nur noch 3, 4 Minuten. Dann wurde es mal kurz ein bisschen hitzig. Also dann kann ich mich erinnern, war auch direkt vor unserer Nase, hat einer der Deutschen, ein Österreicher, ein bisschen zu Boden gerungen, ein bisschen sehr hart am T-Shirt rumgezerrt. Und dann gab es da ein bisschen Beef mal auch mit der österreichischen Bank, aber das war auch
Oida!
im Rahmen.
Oida! Nee, war schön. War schön. Ein rundum gelungener Abend. Vielen Dank, Dennis.
Ja,
Falls du das
Dennis,
hier hörst,
tausend Dank.
falls du nicht noch am Feiern bist und irgendwo in der Frankfurter Disco abhängst, ne? Also vielen Dank für die Einladung. Es hat
Ja.
sich für uns und für euch gelohnt, dass wir
So.
da waren.
Schönes Schlusswort. Genau. Und dann lass uns doch direkt mal den Schwenk zu den Herren machen, denn auch
Jawohl.
da gab es ja zwei schöne Spiele, zumindest mal dem Ergebnis nach. Hast du denn beide Spiele geguckt, Jens, gegen Schweiz und gegen Ghana?
Ich habe beide Spiele geguckt. Ich muss aber zugeben, die erste Halbzeit Deutschland gegen Schweiz, da hatte ich noch Kinderdienst und habe das noch nicht gesehen. Aber die anderen drei Halbzeiten habe ich mir angeschaut. Ja.
Dann lass es uns doch kurz und schmerzlos machen. Vielleicht erstmal das Schweizspiel. Wie hast du das erlebt?
Also zumindest das, was ich gesehen habe und auch die Ausschnitte von der ersten Halbzeit, die ich dann hinterher noch gesehen habe, das hat mich schon unterhalten. Aber noch offensiv schon viele Ideen gehabt und auch viele Chancen rausgespielt, aber auch hinten drei Treffer zugelassen. Ich glaube, da ist noch Nachholbedarf, da ist noch Potenzial.
Ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall das Spiel des Flo Wirtz. Der war ja an vier Toren direkt beteiligt, also zwei vorbereitet, zwei gemacht und vor allem, wie er die zwei Tore da auch schießt. Also vor allem das erste, was er da macht, wo er wirklich wunderschön von außen da in den Winkel schlänzt. Also da sieht man schon, dass Flo Wirtz, wenn der gut drauf ist, da haben wir viel Spaß mit und der wird auch eine Waffe sein dann bei der WM. Aber ja, du hast völlig recht, diese Tore waren halt völlig sinnlos. Und man muss auch sagen, die Schweizer haben halt gefühlt auch aus vier Chancen drei Tore gemacht. Also die Deutschen hatten ein Chancenplus, waren auch feldüberlegen. Und dann darfst du natürlich nicht drei Tore kriegen. Aber da hat halt Nico Schlotterbeck, muss man sagen, auch ordentlich mitgeholfen. Denn bei zwei von drei Gegentoren hat er dem Gegner den Ball richtig schön einfach in die Füße gespielt
Ja,
und damit halt eigentlich das Gegentor eingeleitet.
ja. Aber ich finde, du hast doch schon gesehen, dass so diese taktische Aufstellung, die halt Julian Nagelsmann auch gewählt hat, schon auch immer wieder Chancen bringt für den Gegner, wenn die eben schnelle Außenspieler haben. Weil ja eben zum Beispiel, wenn Kimmich immer wieder in die Mitte rückt, was er ja augenscheinlich soll, sonst würde er es nicht so oft tun. Vielleicht ist er es auch einfach nur gewöhnt von den Bayern, weil er halt in der Mitte spielt und tut es automatisch auch ein klein bisschen. Tun sich dahinter halt immer wieder Räume auf. Und das haben halt dann Tah, der den rechten Innenverteidiger gegeben hat, und auch Angelo Stiller dann nicht immer direkt, so abdecken können. Und da, weißt du, wenn ich dann jetzt zum Beispiel die Elfenbeinküste wäre, ja, unser Gruppengegner bei der WM und wüsste, oh, ich habe so einen Diamondé, der ja bei Leipzig ganz gut funktioniert, sagen wir es mal vorsichtig, dann würde ich mich darauf jetzt auch schon freuen und sagen, guck mal da hinter dem Kimmich, da in dieser Position, das ist dein Raum. Da gehst du rein, dann vernaschst du den Tar und ziehst das Ding aufs Tor. Also ich glaube schon, dass man auch immer auch schon gesehen hat, wo die Schwachstellen der deutschen Mannschaft liegen könnten. Das ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis zur WM und natürlich können die überhaupt nicht eingespielt sein, ist ja vollkommen klar. Aber ich finde schon, du hast in beiden Spielen immer wieder Räume gesehen, die gegnerischen Mannschaften hatten. Selbst Ghana, die ja in der ersten halben Stunde einen furchtbaren Eindruck hinterlassen haben, aus meiner Sicht. Das stimmt. Und selbst die haben es immer wieder geschafft, in diese Räume reinzukommen. Und ja, ich glaube, da wird man noch ein bisschen dran arbeiten müssen.
Was aber grundsätzlich, finde ich, ganz gut funktioniert hat, war das Pressing und Gegenpressing. Also da hat ich mich immer so ein bisschen an die Bayern erinnert gefühlt, dass die Deutschen da schon immer, wenn der Gegner im Ballbesitz war und von hinten rausgespielt hat, ziemlich draufgegangen sind, um dann eben schnell entweder den Ball zu erobern oder einen langen Ball nach vorne zu erzwingen und dann bestenfalls den Ball zu bekommen. Also das, finde ich, hat ziemlich gut funktioniert. Und insgesamt, ja, war die Offensive natürlich schon auch das Prunkstück, wobei diese Frage mit dem Stürmer da vorne natürlich irgendwie auch gefühlt nicht beantwortet wurde jetzt nach den zwei Spielen, ne?
Ja, das war schon so. Und da war natürlich auch die Antwort von Julian Nagelsmann nach dem Schweiz-Spiel, die war schon auch wieder Nagelsmann besonders, ne? Also jetzt, wir machen das heute nochmal, da müssen wir aber auch mal eine Nagelsmann-Pause machen, ne? Irgendwie die Leute haben das Gefühl, wir haben hier einen Fetisch entwickelt. Nein, also nee, ich kann es auch so langsam nicht mehr hören. Aber so seine Interviews danach wurde ja auch darauf angesprochen, warum denn der formstärkste Spieler Dennis Undaf, wir werden später auch nochmal im Detail drüber sprechen, denn nicht von Anfang an gespielt hat. Und dann sagte er ja, es hat psychologische Gründe. Ja, ein Stürmer, der sowieso gut drauf ist, den bräuchte er ja nicht in die erste Elf zu stellen, weil der hat ja sowieso Selbstvertrauen. Und deswegen hat er sich eben für Nick Woltemade entschieden, der in Newcastle im Moment keine gute Zeit hat, um ihn da halt ein bisschen zu stärken und ihn da auch aufzubauen. Ja, das kann man so sehen. Ich weiß aber nicht, ob man es zwangsläufig so sehen muss. Was sagst du, Nils?
Natürlich nicht. Also man hat da fast ein bisschen das Gefühl, er redet sich das dann halt so, wie er es braucht, ein bisschen zurecht. Also du könntest es auch genau andersrum aufziehen und könntest sagen, Woltemade ist gerade nicht so gut drauf, wir nehmen den mit, der schnuppert hier ein bisschen Luft, der darf auch mal eine halbe Stunde spielen, aber es spielt von Anfang an der Spieler, der offensichtlich gerade ein bisschen besser funktioniert in seinem Verein. Also das wäre ja auch eine sehr nachvollziehbare Logik.
Absolut.
Ja, und dafür ist jetzt eigentlich die Nationalmannschaft auch nicht primär gedacht, vor allem nicht vor einem wichtigen Turnier, zu sagen, wir sind jetzt hier die Wohlfühloase, damit sie jetzt alle Spieler irgendwie wieder klarkommen können.
Ja. Also, ich glaube, er hat ja auch so das Wort irgendwie Dankbarkeit oder sowas in der Richtung in den Mund genommen, dass es irgendwie darum ging, ja, Nick Woltemade hat ja dazu beigetragen, er hat uns ja quasi erst hierhin geschossen, dass wir jetzt nicht hier Playoffs spielen müssen, sondern eben überhaupt diese Freundschaftsspiele jetzt gerade spielen können. Ja, und dennoch, also ich bin da bei dir, im Prinzip hätte es da für mich auch eine andere Lösung geben müssen.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, auch mit Woltemade im Verein, wie er jetzt dann noch performt die nächsten Wochen und welche Schlüsse Nagelsmann daraus dann fürs Turnier zieht. Also es ist auch wirklich undankbar für Nagelsmann, muss man sagen, weil natürlich kannst du das so oder so auch argumentieren. Es sollte in erster Linie um die Form gehen, denn du musst natürlich die Elf da auf den Platz stellen, die besten Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Aber natürlich vergisst man auch als Trainer nicht alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das hatten wir ja immer wieder auch. Ich erinnere mich auch an Jogi Löw, der da auch starke Seilschaften zu seinen Spielern hatte.
Ja, definitiv.
Und sie dann da teilweise irgendwie mit durchgezerrt hat, gefühlt. Also ja, auch das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Aber also da im Sturm, das ist für mich mit die interessanteste Frage, wie das ausgehen wird dann bei der WM.
Ja, wir können ja mal auf das Ghana-Spiel schwenken, Nils. Mhm. Wie hat dir denn da die Leistung der deutschen Nationalmannschaft gefallen?
Na, du, also hast es ja richtig gesagt, also auffällig war natürlich erstmal, wie rumpelig Ghana da am Anfang unterwegs war. Also da ist eigentlich nur die Frage, warum es zur Halbzeit nicht 2-3-0 für Deutschland steht.
Ja, zur Erinnerung, Ghana hatte halt das erste Freundschaftsspiel 5-1 in Österreich verloren. Also die waren schon merklich angeschlagen. Das hat man auch gemerkt von der ersten Sekunde an.
Genau, die waren super nervös, super nervös. Ja. Und da hat natürlich dann das Pressing auch gut funktioniert. Da gingen viele Bälle ins Nirgendwo. Aber wie gesagt, umso erstaunlicher ist halt, dass die Deutschen nicht mehr draus machen. Das muss man halt auch festhalten. Und da haben wir auch einige Chancen liegen lassen. Boah, gut.
Ja, hätte.
Yeah, well.
Ja, hätte denn ein Stürmer, der gerade gut drauf ist und Selbstvertrauen hat, die eine oder andere Chance genutzt, die Nick Woltemade hat liegen lassen. Nils, was meinst du denn?
Die Möglichkeit besteht natürlich. Also gerade als Stürmer hilft Selbstvertrauen. Das muss man einfach sagen. Das sieht man ja immer wieder. Wenn du auf so einer Welle surfst, dann funktioniert eben mehr, als wenn du dir gerade viel in den Kopf machst und halt unbedingt treffen willst, damit die Schlagzeilen mal enden. Also demnach, ja, möglicherweise. Und das ist natürlich auch interessant, weil Undav wurde ja von den Fans auch eingefordert, was jetzt auch keine Überraschung ist, wenn die DFB 11 da in Stuttgart spielt. Aber der hatte natürlich einen schönen Abend auch im Nachhinein. Ne? Auch wenn er nur eingewechselt wurde, hat ja auch gesagt, perfekter Abend, Sieg geholt, Tor gemacht, top. Aber interessant wurde es dann ja vor allem, als er gefragt wurde, ob er die Joker-Rolle auch bei der WM annehmen würde. Und da hat er gesagt, ja, ich habe ein Gespräch gehabt mit dem Bundestrainer, ich kenne meine Rolle, aber durch solche Tore kann sich meine Rolle vielleicht auch verändern. Ich versuche einfach, meine Rolle zu akzeptieren und weiterzumachen, Gas zu geben, Tore zu machen für die Mannschaft, das ist das Wichtigste. Zunächst mal, Jens, ich muss dir ja sagen, ich finde es ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, dass so viel über diese Rollen gesprochen wird. Also wenn das jetzt selber die Spieler sich dann da so, weißt du, committen müssen. Also wenn du das als Trainer so ein bisschen im Kopf hast, ist ja okay. Aber so als wenn du als Spieler schon sagst, ja, das ist meine Rolle und ich versuche und so, ne? Also irgendwie ist das auch strange.
Ja, ich habe da auch meine Probleme mit. Also ich finde es ganz grundsätzlich, das haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen, schon in Ordnung, dass jeder weiß, woran er ist. Ja, also das haben wir ja auch bei der EM 2024 erlebt. Da war das ja auch gefühlt irgendwie was Neues, dass so offen auch darüber kommuniziert wurde, auch gegenüber der Spieler. Und aber jetzt, finde ich, wird es zum Problem. Und ich finde vor allen Dingen auch der Zeitpunkt dieser Rollengespräche ist ein bisschen unglücklich. Ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagen willst, ich will über diese vielen Wochen, die wir da hoffentlich zusammen sind, eine homogene Truppe haben. Ja, dass jeder auch weiß, so was ist von mir gefordert und so weiter und wir da keine Stinkstiefel dabei machen, die irgendwie dieses Camp vergiften. Das ist alles vollkommen fein. Aber wenn wir jetzt gerade mal auf dieser Position da vorne bleiben. So, du hast jetzt da vorne offensichtlich ist Kai Havertz gesetzt und sagen wir mal, wenn der nicht kann, dann ist es Nick Woltemade. So, Kai Havertz hat in den vergangenen 12 bis 14 Monaten ungefähr 8 Pflichtspiele für Arsenal gemacht. Ja, kam dann im Winter ja zurück, hatte dann, weil er so fast ein Jahr nicht gespielt hat, hat er sich dann sofort auch wieder eine Muskelverletzung zugezogen. Also es ist so ein bisschen wie Musiala. Man weiß nicht so wirklich, kommt er denn bis zur WM überhaupt so richtig in Schuss? Dann hast du Nick Woltemade, der 2-3 wirklich gute Monate in Newcastle hatte nach seinem Wechsel, aber dann gefühlt mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr spielt. Der hat in diesem Jahr kein Premier League-Tor geschossen. Es kommt oft vor, dass ihm ein Anthony Gordon vorgezogen wird, der eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Ja, also das heißt, Nick Woltemade sitzt ja in Newcastle auf der Bank rum. Warum? Und Dennis Undav, weil als Ergänzung noch, ne, der schießt gerade die Liga kaputt, trifft auch gegen Porto, gegen eigentlich einen Champions League-Gegner in der Europa League. Also macht seine Tore. Und du sagst trotzdem denen dann Mitte März schon, ja, Kai, du spielst. Wenn du nicht kannst, spielt der Nick. Und Dennis, ja, Joker. Warum? Du kannst doch überhaupt nicht wissen, wie sich die kommenden 2 Monate entwickeln. Und was passiert? Der Dennis geht damit ein bisschen trotzig um. Kann man schon nicht anders sagen. Ja, und Nagelsmann geht mit dieser ganzen Diskussion auch trotzig um, wenn er auf diese Causa angesprochen wird. Also, wer hat da jetzt was von? Verstehe ich nicht.
Genau, und wir erinnern uns, dass es ja beim letzten Mal schon Thema war, weil Nagelsmann auf seinen PKs viel über die Stürmer geredet hat, aber über Dennis Undaff eben nicht. Und dann hat sich mehr oder weniger Undaff auch zu Wort gemeldet, hat ja auch schon gesagt, dass es ihn ein bisschen wundert, dass er mit der Torausbeute, die er in der Liga hat, da so scheinbar gar keine Rolle spielt in Nagelsmanns Gedanken oder zumindest nur eine untergeordnete Rolle.
Ja, und vor allen Dingen, wenn Nagelsmann halt immer wieder betont, wie wichtig die Leistung auch in den Vereinen ist. Hm. Also er sagt ja auch gegenüber Füllkrug, der hat im Moment keine Quote. Er hat auch von Sané im Herbst gefordert, er muss mehr scoren, er muss mehr Vorlagen geben, mehr Tore schießen. Also weißt du, bei allen anderen ist das wichtig, aber irgendwie bei Dennis Undaff nicht.
Ja.
Das verstehe ich nicht.
Ja, und interessant ist ja auch, also Undaff sagte, wie gesagt, ich kenne meine Rolle, aber mit vielen Toren kann ich meine Rolle vielleicht auch verändern. Und dann wurde Nagelsmann wiederum auf diese Aussage angesprochen von Undaff und sagte auf der PK nach dem Ghana-Spiel, er setzt sich mit seinen Aussagen selber unter Druck. Finde ich erstmal, findest du das? Finde ich nicht.
Ja,
ich ehrlich gesagt nicht. Also warum?
Ja, klar.
Ich meine, er sagt, ich kann meine Rolle mit Toren verändern. So, fertig. Aber da, wieso setzt er sich damit unter Druck? Er hat ja offensichtlich keinen Druck, denn er ist ja eh nicht eingeplant.
Also. Ja, also ich glaube, in der Sicht von Nagelsmann schon, weil er ja sagt, wenn du halt quasi in der Rolle aufsteigen willst, dann musst du überperformen. Und vielleicht meint er das.
Und weiterhin sagt Nagelsmann, wenn er damit umgehen kann, ist das sehr gut. Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Mhm. Er hat einmal den Ball berührt, bis er dann das Tor macht. Das macht einen Torjäger aus. Das Tor macht er gut. Ich weiß aber nicht, ob er diesen Schritt macht, wenn er vorher 70 Minuten marschiert. Ich glaube zu wissen, dass wir im Sommer Joker brauchen, um Spiele zu entscheiden.
Der letzte Satz ist richtig.
Mhm.
Ja. Du wirst bei so Turnieren immer mal wieder einen Einwechselspieler brauchen, der ein Spiel verändert, ein Tor erzielt, eine Flanke gibt, irgendwas Besonderes macht. Aber das davor, das ist Trotz. Hm. Er verteidigt das, wie er quasi jetzt Dennis Undaff da eingegliedert hat oder eingerollt hat. Und er geht damit aus meiner Sicht total trotzig um, wie so ein Kind. Ja, also ich meine, das Tor macht er gut. Davor hat er einmal den Ball berührt. Was ist das denn für eine Aussage?
Genau.
Das Was halt auch faktisch total falsch ist. Ne? Also ja, Dennis Undaff hatte in der zweiten Halbzeit nicht das beste Spiel. Da sind aber auch gefühlt irgendwie 7 Leute eingewechselt worden. Mhm. Und der ganze Spielfluss war dahin. Mhm. Dass da nicht unbedingt der Stürmer in der Mitte glänzen kann, okay, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Das sind halt auch so Sachen, die man vielleicht in diesem Moment mal für Kontext hätte reinwerfen können. Aber er ist schon sehr negativ mit ihm.
Genau, und ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Also sorry, ich muss es ja immer wieder als Referenz sagen, weil er es einfach perfekt macht. So ein Satz würde einem Kompany niemals über die Lippen kommen. Das würde der niemals so eindeutig sagen. Und einen Spieler dann so schlecht aussehen lassen. Also selbst wenn das natürlich dann ein bisschen wieder mehr oder weniger revidiert dadurch, dass er halt sagt, er macht dann das Tor und das macht er gut und so weiter. Aber das musst du doch so einfach nicht sagen. Also das ist wieder mal Nagelsmann, er sagt mehr, als er sagen muss.
Ja, und ich meine,
wie findest du das als Dennis Undaff? Das ist halt auch wieder so, ich meine, ich mache hier schon das Tor, der war gut drauf nach dem Spiel, dann würde ich das als Dennis Undaff hören und würde mir wieder denken, na toll.
Ja. Ja, und diese Aussage mit dem, wenn er vorher 70 Minuten marschiert, es klingt so, als würde er irgendwie in der kommenden Woche eine Hüft-OP haben, weil er irgendwie 75 ist. Ne? Also, come on, der schießt seine Tore zu allen Zeiten in den Spielen. Es ist jetzt nicht nur, dass er die Tore für Stuttgart in den ersten 15 Minuten schießt. Also,
Nagelsmann ist schon ein Hardcore-Rechthaber, das muss man schon sagen. Der will unbedingt Recht haben. Und wenn da irgendjemand, sei es ein Spieler oder sei es ein Journalist, irgendwie was hinterfragt, dann wird er halt ein bisschen biestig. Und wir haben ja noch ein anderes Zitat auch von ihm, Nagelsmann, auf die Frage, ob sich an Undaffs Rolle auch noch etwas ändern kann. Das werden wir sehen, sagt er. Es ist nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich, weil ich die Rollengespräche nicht für die Märzmaßnahme gemacht habe, sondern für die WM. Und da sind wir genau bei dem, was du gesagt hast. Warum machst du diese Rollengespräche dann so früh?
Ja, und du kannst ja auch sagen, hey, ich führe diese Rollengespräche im Tor. weil ich mich nun mal für Olli Baumann entschieden habe. Und wenn da jetzt nicht was ganz Gravierendes passiert, dann wird Olli Baumann, der eine super Saison auch mit Hoffenheim spielt, da im Tor stehen. Das ist ja auch alles fein, oder? Dass du Jonathan Tah und Schlotterbeck sagst, hier, wenn alles so bleibt, ne, dann seid ihr meine ersten beiden Innenverteidiger. Aber gerade in Positionen, die vielleicht noch nicht so eindeutig sind, warum muss ich denn jetzt diese Gespräche führen? Macht für mich keinen Sinn. Das ist ein gefährliches Spiel von Nagelsmann. Sagt Lothar Matthäus.
Ja. Ne? Ja, ja. Und auch nicht zu Unrecht. Bevor wir gleich zu Lothar kommen, nur noch ein Gedanken vorneweg, Jens. Oder zwei. Wie genervt Nagelsmann von dem UNDAF-Thema ist, das finde ich, hat auch wunderbar sein letzter Satz dann gesagt, als es bei dieser PK um das Thema ging. Und da hat er dann gesagt, damit ist, glaube ich, alles besprochen über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis UNDAF. Also da siehst du einfach, er hatte keinen Bock mehr, darauf zu reden. Aber das Fass hat er sich natürlich irgendwie auch selber aufgemacht.
Und weißt du, ganz grundsätzlich ist es ja auch gut, dass ein Trainer seine Prinzipien hat. Und dennoch. Nils, das Feld war doch eigentlich bestellt. Du kannst es ja auch gegen die Schweiz so argumentieren, dass du sagst, hey, der wollte mal, ja, ich will den wieder ein bisschen ranführen. Wir haben dem auch zu verdanken, dass wir uns qualifiziert haben und so weiter. Und der Kai ist genau der Spieler, den ich für meinen Spielstil hier brauche und haben will. Das ist doch alles fein. Und dann fährst du nach Stuttgart. Und Dennis UNDAF ist der stärkste Scorer der Bundesliga, wenn du mal Harry Kane rausnimmst. Dann gib dem doch einfach dieses Spiel von Anfang an. Ja. Ja, es war doch, wie gesagt, das Feld war bestellt. Du musst ihn nur dahinsetzen, musst sagen, hier Dennis, alles klar, komm, dann zeig's uns allen.
Ja, aber ja, da sind wir wieder bei Rechthaber Nagelsmann. Genau. Er hat's halt so gesagt und wenn er das jetzt anders macht, dann hat er irgendwie gefühlt nicht recht. Und deswegen.
Aber da hätte er ein bisschen aus dieser Causa, hätte er total den Dampf rausnehmen können, wenn er gesagt hätte, komm, weißt du, das erste kriegt der Nick, das zweite kriegt der Dennis.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich von Anfang an eher, also ich habe immer gedacht, das ist schon eine gute Idee, das so klar zu definieren mit den Rollen. Aber je länger das so dauert und je mehr man auch die ganz klaren Auswirkungen in der Realität sieht, desto weniger Fan davon bin ich. Und ich frage mich halt auch, warum macht man es nicht, wie es früher gemacht wurde, ohne das bei jeder Position ganz klar festzulegen vorher. Die Spieler merken das doch auch, beispielsweise in Vorbereitungsspielen, spiele ich oder spiele ich nicht. Ja. Und wenn jetzt eben seit zig Spielen schon Tah und Schlotterbeck die Innenverteidigung stellen, dann ist wohl relativ klar, dass das auch unsere Innenverteidigung bei der WM wird. Ja. Ohne, dass du jetzt einem Spieler die Tür vor der Nase zumachen musst und ihn möglicherweise, ja, damit ja auch ein bisschen demotivierst.
Es gäbe einfach so viele andere Möglichkeiten, das kommunikativ zu begleiten. Und Lothar Matthäus, nur weil wir ihn eben schon erwähnt haben, hat ja gesagt, es wird zu viel diskutiert, zu viel nach außen getragen. Da hat er vollkommen recht. Wenn Spieler schon im Vorfeld wissen, dass sie kaum Startelf-Chancen haben, außer wenn sich jemand verletzt, dann ist das schwierig. Ich verstehe, dass Julian Nagelsmann eine Stammformation formen will. Aber wer so klar öffentlich sagt, dass bestimmte Spieler im Moment nicht erste Wahl sind, muss aufpassen. Was ist, wenn sich einer verletzt? Dann braucht man genau die Spieler, die vorher außen vor waren. Das ist ein gefährliches Spiel und könnte zum Bumerang werden.
Maybe. Also Nagelsmann besteht ja darauf, dass auch diejenigen, die in der zweiten Reihe sind, wunderbar mit ihrer Rolle leben können. Das würde vielleicht auch implizieren, dass sie, wenn es zu so einer Konstellation kommt, da fällt einer aus und dann rücken sie rein, eben jetzt nicht dann rummosern oder vielleicht ein bisschen weniger geben. Ich denke, wenn du die Chance hast, bei einer WM dann zu spielen, da hängst du dich auch rein, so oder so. Und dennoch haben wir ja gerade schon ein paar Sachen angeschnitten, die trotzdem problematisch sein könnten. Es ist halt eine Abwägungssache und ich verstehe ja auch total den Gedanken, den Nagelsmann hat hinter diesem ganzen Rollenthema. Es ist schon richtig auch, dass du dir damit wahrscheinlich hier und da Zwistigkeiten, Reibereien irgendwie ersparst. Und trotzdem ist die Frage, ist das so, wie er es jetzt macht, der Königsweg? Oder sollte man nicht zumindest hier und da an ein paar Schräubchen drehen und sich beispielsweise Gedanken machen über den Zeitpunkt solcher Rollengespräche oder eben über die Tatsache, muss ich das auf jeder Position so klar haben vorher wie auf anderen?
Ja, Angelo Stiller war jetzt ja ein ähnlicher Fall. Und da haben wir ja jetzt genau das, was Lothar ja auch im Prinzip angesprochen hat. Er hat sich ganz klar im Prinzip für Goretzka, Metscher und Pavlovic ausgesprochen, hat Stiller zu Hause gelassen, weil er gesagt hat, ansonsten wird er eventuell bei der WM zum Stinkstiefel. Mhm. Und jetzt verletzt sich Pavlovic, es verletzt sich Metscher und plötzlich hasst sie ihn und er steht in der Startelf. Also so schnell kann es halt gehen. Und nur weil wir das irgendwie beim letzten Mal noch nicht so angesprochen haben, der Gedanke kam mir auch hinterher, gerade auch Pavlovic mit seiner verletzten Historie, der fehlt schon viel in München, auch immer mit seinem pfeiferschen Drüsenfieber und immer wieder so Kleinigkeiten. Also da waren schon in den vergangenen Jahren, seitdem er so den Durchbruch geschafft hat, waren schon immer wieder Ausfallzeiten bei ihm auch dabei. Mhm. Und das musst du doch auch mit einkalkulieren, dass sowas dann eben passieren kann.
Yeah, well, wie du sagst, wir warten es mal ab, freuen uns natürlich so oder so auf die WM und ganz sicher wird uns Julian Nagelsmann noch einiges an Gesprächsstoff bieten, aber jetzt die nächsten Wochen haben wir hoffentlich erstmal wieder Ruhe.
Bitte, jetzt kommt wieder Bundesliga und jetzt kommt wieder Champions League und ich glaube, da ist auch Julian Nagelsmann froh, wenn er nicht jede Woche wieder irgendwie oder jeden Tag vor die Presse treten muss.
Weiß man nicht. Ich habe schon das Gefühl, er genießt es auch ein Stück weit, diese Aufmerksamkeit. Ja. Aber Bundesliga ist eigentlich ein gutes Stichwort, Jens, denn ein kleines Thema vielleicht zum Schluss noch. Eine kleine Geschichte, die gut sich für Dortmund-Fans wahrscheinlich eher wie eine unendliche Geschichte anfühlt. Am Montagmorgen um 18 Uhr berichtet Sky in seinem berühmt-berüchtigten Transfer-Update, dass es eine Einigung zwischen dem BVB und Verteidiger Nico Schlotterbeck gibt. Zumindest, dass die Vertragsverlängerung kurz bevorsteht. Aber ja, bitte übernehmen Sie.
Es war Montagabend, Nils. 18 Uhr. Ja, genau.
Ja.
Du hast Montagmorgen gesagt. Ne?
Sorry. Montagmorgen 18 Uhr ist doch völlig einleuchtend. Meine Güte. Richtig. Montagabend 18 Uhr.
Ja, aber die zeitliche Komponente ist ja nicht uninteressant. Ja, deswegen wollte ich das nur nochmal deutlich sagen.
Genau. Also ein Vollzug würde kurz bevorstehen. Und dem hat dann Nico Schlotterbeck nach dem Spiel gegen Ghana energisch widersprochen. Da gab es dann so eine kleine, in der Mixzone wurde umringt von ein paar Journalisten und hat dann die Chance ergriffen, dazu was zu sagen, weil nämlich auch Florian Plettenberg da war. Mhm. Pletti, wie seine Freunde ihn nennen dürfen.
Pletti Goal.
Ja. Pletti Goal. Und Pletti ist ja quasi Mr. Transfer Update.
Ja, genau.
Und der hat eigentlich ein paar andere Fragen gestellt und kam dann ganz zum Schluss erst auf die Einigung mit Dortmund zu sprechen. Mhm. Und dann halt, Schlotterbeck hat unter anderem gesagt, ich muss das auch klar dementieren. So weit sind wir leider nicht.
Mhm. Und er hat auch sowas gesagt, bevor er diese Frage dann beantwortet hat, hat er gesagt, ich freue mich, dass diese Frage kommt oder sowas in der Richtung. Ne? Ja. Also er wollte das auch dementieren. Und bevor wir gleich inhaltlich darüber nochmal sprechen, ich finde es schon interessant. Du hast ein Länderspiel gegen Ghana vor der Brust. Um 18 Uhr kommt dann in einem, du hast es gesagt, berühmt-berüchtigten Transfer-Karussell-Hype-Story-Format wie Transfer-Update dann so ein Gerücht. Und ein paar Stunden später oder du nimmst dir dann trotzdem die Zeit, das irgendwie wahrzunehmen, das dann anscheinend auch zu verarbeiten und das hinterher auch zu kommentieren. Das finde ich schon eine interessante Sache. Ich glaube, früher hätte man da vielleicht auch mal gesagt, wisst ihr was, ich bin hier bei der Nationalmannschaft. Wir haben gerade eben gegen Ghana gewonnen, wir haben eine WM vor der Brust, fragt mich Sachen zur Nationalmannschaft. Mhm. Aber nein, Nico Schlotterbeck hat das wahrgenommen oder es wurde ihm zugespielt und hat ganz offensichtlich die Chance genutzt, da auch drüber zu sprechen.
War ihm offensichtlich wichtig, das auch gleich zu klären und klarzustellen. Und ja, gut, wenn er da eigentlich vielleicht auch andere Pläne hat in Dortmund, dann ist es vielleicht auch gar nicht so doof, dass das jetzt nicht tagelang so unkommentiert stehen bleibt und sich alle Dortmund-Fans schon freuen, dass er bleibt.
Ja, ja, absolut. Zur Erinnerung, Schlotterbecks Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Und was aber noch spannend ist, inhaltlich, dass Schlotterbeck als Grund die Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl ins Feld führt, dass sie eben mit den Vertragsgesprächen noch nicht weiter sind. Ich hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen. Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Er ist jetzt nicht mehr da. Da muss ich schauen. Ich werde mit Ole, also dem neuen Sportdirektor Ole Boog, die Gespräche führen, aber es ist noch nicht so weit.
Ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie eigenartig. Also, wenn er schon sagt, ich hätte in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Also, ich meine, wir haben Anfang April. Wann will er denn mal eine Entscheidung treffen? Ja, ja. Das müsste ja dann noch irgendwann mal passieren, damit der Verein vielleicht auch mal planen kann. So, und das war quasi der nahe Zeithorizont. Jetzt klingt es ja so, als es dauert noch viel länger, wenn er jetzt nochmal neu anfängt mit Ole Boog. Und dann frage ich mich auch, muss man denn solche Verhandlungen komplett wieder bei Null starten? Also warum sollte man? Ja. Wenn man beim Verein bleiben will, hat man doch dann erstmal die Entscheidung im Kopf und ein paar Rahmendaten, die es dann einfach noch zu besprechen gilt. Ich frage mich, warum das immer so lange dauert, aber ich glaube, das sind einfach so viele Spielchen und so viel Taktiererei und da werden Zahlen sich zugerufen und die müssen dann wahrscheinlich auch erstmal ein paar Tage wirken auf der anderen Seite, bis dann die andere Seite wieder irgendwie darauf reagiert. Also irgendwie mir relativ unsympathisch, dass man das so macht. Und ein klares Bekenntnis zum Verein klingt auf jeden Fall anders.
Ja, absolut. Und ich glaube, du musst halt so langsam auch die Kurve kriegen. Nicht nur als Borussia Dortmund, du hast es eben schon richtig gesagt, dass du halt planen musst. Du musst ja eventuell auch einen Nachfolger wieder an Land ziehen. So langsam kannst du das jetzt auch irgendwie nicht mehr als Herzensangelegenheit verkaufen. Hier, das ist mein Verein und ich bin so froh, hier zu sein. So langsam fühlt sich's echt an nach, ja, ich habe mal lang geschaut, ob noch was kommt, aber es kommt irgendwie nichts Besseres, also bleibe ich hier. Also irgendwie so langsam müssen sie hier aus dem Quark kommen. Und nur was du eben gesagt hast, Nils, ich kann mir das nicht, oder also andersrum, ich will mir das nicht vorstellen, dass Schlotterbeck jetzt versucht, nur weil ein anderer Gesprächspartner da ist, noch mal ein paar Euro mehr rauszuholen. Ich würde mir vorstellen, dass es das nicht ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ihm vielleicht Sebastian Kehl schon relativ deutlich gemacht hat, was seine Vision des BVB in der Zukunft ist. Und das hat sich natürlich jetzt komplett verändert dadurch, dass eben Ole Boog da ist. Also wenn das das Argument ist, dann kann ich das ja nachvollziehen, dass man mit dem anderen erstmal in Ruhe quatschen will. Aber jetzt, wie du es gesagt hast, sozusagen, ja, ich wollte mich in den kommenden Wochen, jetzt könnt ihr froh sein, wenn ich es irgendwie noch in 2026 mache. Also das bringt ja nichts.
Ja, also ich finde das auch strange. Also wir warten es mal ab. Und was ich übrigens auch noch strange an dieser ganzen Geschichte finde, wie kommt Sky bitte auf diese News? Also wenn das halt offensichtlich auch völlig aus der Luft gegriffen ist, dann müssen wir auch noch mal ganz kurz über die Verantwortung der Journalisten reden. Und ich muss da auch dran denken an ein Interview, was ich kürzlich mit Jürgen Klopp gesehen habe im Rahmen dieser Magenta-Vorstellung für die WM, wo er da mit Thomas Müller und Mats Hummels da ein bisschen rumgesprungen ist. Da hat er sich ja auch ziemlich drüber aufgeregt, dass es dann Gerüchte darüber gab, dass er dann möglicherweise nach Madrid geht und sowas. Ja, und da wurde er mit lauter, wo er dann auch gesagt hat, Leute, also wie kommt eine Nachricht zustande? Also ist eine Nachricht, dass es ist wirklich irgendwas passiert, oder ist eine Nachricht eben dann schon, wenn irgendein Journalist irgendwas aufschreibt, was er sich da gerade aus den Fingern saugt? Und es ist ja genauso, zumindest jetzt seiner Darstellung nach, ich glaube, die Salzburger Nachrichten waren das, die ja vor ein paar Wochen berichtet haben über ihm, dass er eigentlich da auf RB keinen großen Bock mehr hat und da wahrscheinlich bald was anderes passiert. Ja, also es ist schön, wenn du als Journalist dir einfach irgendeinen Scheiß ausdenken kannst und zwingst dann die Protagonisten damit aber immer wieder irgendwie zu Reaktionen. Da müsste es eigentlich auch einen Code geben, dass man sagt, weißt du was, Bullshit, sage ich gar nichts zu so einem Müll.
Ja, ich möchte das ein klein bisschen wieder einfangen, Nils. Ich glaube schon, dass es da schon Quellen gibt, auf die sich die Journalisten beziehen. Die Frage ist nur, wie gut ist diese Quelle? Und ja, dann hast du mit allem recht. Da gehört natürlich auch zur Pflicht des Journalisten, da die Quelle zu prüfen und zu wissen, erzählt ihr mir jetzt hier Bullshit oder ist das irgendwie fundiert? Da schon, aber dass jetzt ein Journalist sich das einfach irgendwie ausdenkt, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es da dann immer wieder Quellen gibt. Aber wie gesagt, ich würde nochmal in Frage stellen, wie fundiert diese Quellen dann sind.
Ja. Ja, und ich meine, man muss ja, da gebe ich dir auch recht, den Journalisten ja zumindest auch zugutehalten, oftmals sind sie ja auch nah dran und da werden dann Informationen veröffentlicht, die sich ein, zwei Tage später auch als Wahrheit herausstellen.
Ja, das ist ja wohl schon auch noch passiert.
Ja, ich meine, das ist halt grundsätzlich, bin ich da halt auch als Publizistikwissenschaftler immer ein bisschen vorsichtig, weil ich einfach diese ganze Presse rund um Spekulationen immer ein bisschen anstrengend finde. Find's schön, wenn man über Fakten spricht.
Ja, ich gucke ab und zu dieses Transfer-Update. mal, wenn ich irgendwie so eine halbe Stunde Fahrradfahrt habe und mir das so auf die Ohren legen kann, einfach nur um zu hören, über wen sprechen die mal wieder. Und es gibt tatsächlich dann immer wieder Folgen von diesem Transfer-Update, da sagen die in 30 Minuten nichts Neues. Also quasi, ja, hier und die sind dran, aber es gibt keinen neuen Stand. Ja, hier, aber es gibt keinen neuen Stand. Ja, aber es gibt keinen neuen Stand. So, ja, Freunde, warum macht ihr diese scheiß Sendung dann? Ja. Ja, dann hättet ihr die halbe Stunde auch für irgendwas Vernünftiges verwenden können, aber
das war eingeplant, also, diese Sendung, die muss dann auch gemacht werden.
Ja, und die wird ja auch wie wahnsinnig geklickt und ich bekomme sie zumindest auch immer mal in meinem Insta-Feed so reingespült oder Szenen daraus. Also, das gucken schon viele Leute, das interessiert schon viele Leute, aber ja, mal wieder ein deutliches Beispiel dafür, dass eben nicht alles stimmt, was Plätigol und Konsorten so vermelden.
Ja, true that. So, und ich würde sagen, Jens, kommt, dann machen wir auch den Strich drunter.
Yes.
Im Herzen noch die deutsche Nationalmannschaft, im Kopf dann schon wieder die Bundesliga und das internationale Geschäft. Nächste Woche geht's ja schon weiter mit Champions League. Eieiei, Jens, wir sollten zusammen gucken, oder?
Ja, Bayern das haben wir Real. Das haben wir ja schon so leicht ja. ausgemacht. Ja, ja das machen wir. Das ist Real gegen Bayern, also so, im Bernabeu.
Im Bernabeu auch noch.
Schön, ja,
das machen wir. Wird gut, genau. Ja. Und bis dahin, Freunde, macht's doch einfach so wie Nico Schlotterbeck und der BVB. Bleibt im Gespräch. Bleibt im Gespräch. Bleibt wirklich immer im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.